Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und es geht heute um das Buch. Und bei uns zu Gast Rasmus Schöll und der wird sich jetzt gleich selber vorstellen. Hallo Rasmus.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Also ich stelle mich mal selber vor. Wie du schon gesagt hast, ich bin Rasmus Schöll, Inhaber der Eges Buchhandlung und des Eges Cafés. Und dann machen wir auch noch Bücher und ein Magazin. Und genau, das ist das, was ich eigentlich tue.
Wie bist du eigentlich zu diesem, Genre Buch gekommen? Klar, wie kommt man zu Buch? Man liest, fängt irgendwann an zu lesen, aber wie hast du so aus deiner, Liebe zum Buch auch einen Beruf gemacht? Wie kam das dazu?
Eigentlich war das gar nicht so klar tatsächlich. Also ich glaube, ich hatte so ein bisschen eine andere Herangehensweise an das, wie kommt man zu seinem Beruf als viele andere Menschen. Und zwar hatte ich dann nach der Schule, bin ich nach Finnland gegangen, also so wirklich ausgewandert und war dann weg und hatte mehr die Frage, was es eigentlich braucht. Also es war gar nicht so, dass ich so dachte, so, ah ja, jetzt, keine Ahnung, will ich Zahnarzt werden oder will ich dies oder jenes machen, sondern es war mehr so die Frage, was braucht es eigentlich und was wäre irgendwie gut und worin habe ich eine Begabung. Und dann war es so, dass es so drei Bereiche gab. Das eine war, dass ich glaube, sehr gut mit alten Menschen kann und so das Gefühl hatte, vielleicht wäre es ganz gut, wenn jemand mit Leidenschaft und Herz in die Altenpflege geht. Mhm. Das wäre so für mich ein Weg gewesen. Der andere Weg war, mit Menschen mit Handicaps zu arbeiten, weil ich da auch eine starke Begabung habe tatsächlich, einfach in dem Bereich zu arbeiten. Und der dritte Bereich war schon immer Kultur und insbesondere Bücher und Literatur. Und dann, so wie das Leben eben manchmal spielt, hatte ich so in allen drei Bereichen geschaut, was kann ich so machen? Und ich wusste, ich will in eine große Stadt ans Meer. Mhm. Und es hätte irgendwie, keine Ahnung, von mir aus auch Barcelona sein können oder irgendwie so. Und es wurde dann Hamburg. Und ich hatte dann ein Angebot zur Ausbildung zum Buchhändler, also eine Lehrstelle. Und dachte, naja gut, das ist Hamburg, das ist das, was ich tun möchte und was ich tun kann. Und habe so angefangen und dann war ich in Hamburg. Genau.
Jetzt habe ich vorher vergessen zu fragen, woher kommst du eigentlich?
Ich bin tatsächlich gebürtiger Ulmer. Also ich bin
Nein,
tatsächlich nicht. Also ich bin in Ulm-Söflingen geboren, noch damals in der alten Frauenklinik. Mhm. Und dann aufgewachsen in den Märchenwegen am Kuhberg. Ja. Und tatsächlich ist es aber so, dass meine Eltern kommen eher aus der Nähe von Wuppertal, also aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und da kann man so ein bisschen merken, es gibt tatsächlich sowas wie eine Muttersprache und ich kann leider kein Schwäbisch.
Ah ja. Aber so das Rheinische hört man auch nicht mehr so durch. Ich meine, meine Frau ist aus Köln, da hört man es schon noch ein bisschen. Aber bei dir wüsste ich, deswegen habe ich ja gefragt. Ich konnte es jetzt nicht wirklich einordnen. Ja. Also, okay, und du hast deine Lieblingsstadt entdeckt, sozusagen Hamburg, und dann eine Buchhändlerlehre angefangen. Wie ging es dann weiter?
Naja, und dann war ich in Hamburg und das war damals, ich weiß gar nicht mehr welches Jahr, aber es war auf jeden Fall Oktober. Und Hamburg im Oktober ist so ein bisschen, es war schrecklich. Also sozusagen, ich kam da an und ich hatte ja schon immer so ein bisschen auch Kultur und so gemacht. Und die erste Erfahrung ist natürlich, dass man in einer Stadt wie Ulm kann man sehr leicht König sein und dann kommt man in eine Stadt wie Hamburg und dann gibt es sehr, sehr viele Könige und es gibt natürlich auch Menschen, die wesentlich begabter sind als man selbst. Das war so die eine Erfahrung, die sehr gesund und sehr gut war. Und die andere Erfahrung war, dass eben in diesem Oktober Hamburg sehr trist ist und die Leute gucken auch sehr trist und es hat alles so eine, also es war nicht das, was ich mir erhofft hatte. So, und dann kam das Frühjahr Und es war wirklich so, wie die Natur das gemacht hat, explodierte für mich das Leben damit in Hamburg. Und es kam so, ja, wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. Ich bin so in die Hamburger Subkultur abgetaucht, habe wahnsinnig tolle Leute kennengelernt, die mich in alle möglichen Sachen eingeführt haben. Ja, so ein bisschen tatsächlich so einen Idealweg irgendwie auch. Mhm. Und dann wurde meine damalige Frau, die ich witzigerweise in Stuttgart kennengelernt hatte, also es hätte gar nie Ulm sein müssen am Ende wieder. Mhm. Er hatte aber dann noch in Ulm Medizin studiert. Und dann haben sie sich gesagt, na klar, also ich war dann in Hamburg mit meiner Lehre und allem fertig und so. Und dann habe ich gesagt, na klar, okay, ich komme. Und es war aber nie klar, dann für immer in Ulm zu bleiben oder so. Mhm. Und sonst hat es sich dann tatsächlich ergeben. Und dann war ich wieder in Ulm. Ja.
Okay. Ja, ganz interessant. Also das heißt, im Oktober Hamburg... Ich weiß, wie es ungefähr aussieht, war auch mal im Oktober. Wie sagt die Hamburger immer so schön, erhöhte Luftfeuchtigkeit.
Ja, Schietwetter.
Schietwetter. Ich bin ja ein begeisterter Benutzer von, öffentlichen Verkehrsmitteln. Also nicht nur Nahverkehr, sondern auch Fernverkehr, mal mit dem Zug nach Berlin fahren und so weiter. Und was ich in letzter Zeit immer mehr festgestellt habe, ja, so gefühlt 70-80%, die schauen nur noch in ihr Handy, ab und zu mal in ein Tablet rein, aber ich sehe wirklich, also vorher, als ich hier in die Sendung gefahren bin, habe ich nochmal geguckt, wirklich niemand hat ein Buch gelesen. Nicht mal eine Zeitschrift, nicht mal eine Zeitung, nix, kein Buch. Und da denkst du, ja gut, vielleicht liegt es daran, jetzt der Zweier ist jetzt nicht unbedingt das tollste Verkehrsmittel, aber selbst wenn der erste Klasse ICE nach Berlin fährst, nein, man sieht kein Buch mehr. Und selbst diese E-Book-Reader sind weitgehend verschwunden. Irgendwie bin ich geschockt, also wirklich geschockt. Bin ich zu Recht geschockt?
Also ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage, finde ich, weil man ja einmal darüber nachdenken kann, keine Ahnung, was waren Bücher und Zeitungen vor 30 Jahren oder so. Und dann war es so klar, es gab mal, abgesehen vom Radio natürlich, gab es auch nicht viel anderes einfach, um sich zu informieren oder eben um tiefer in ein Thema einzusteigen. Und das hat sich natürlich schon krass geändert, wenn man irgendwie drüber nachdenkt, nicht nur Social Media und Online-Zeitungen und Podcasts und was es alles gibt und Streaming-Dienste und so natürlich. Und man kann schon darüber nachdenken und sagen, okay, ja, ist es so, keine Ahnung, es sind ja so auch so Handwerkssachen verschwunden wie Korbflechten oder so. Also sozusagen hat das Buch irgendwie eigentlich eine Berechtigung als Medium oder ist das was, was irgendwie so verloren geht und dann auch zu Recht verloren geht? Und ich würde mal sagen, dass ich mich nicht nur aus ureigenstem Interesse dagegen weigere, das so zu sehen, sondern dass man das auch gut begründen kann. Das sind ja so mehrere Sachen. Also das eine ist überhaupt, was ist eigentlich Lesen bei einem wirklich gedruckten, gebundenen Buch, dann ist es ja schon mal eine Form oder eine Kunstform oder eine Tätigkeit, die man da tut, wo man nichts anderes tun kann, außer zu lesen. Und dieses Medium kann auch nichts anderes. Das heißt, anders wie zum Beispiel beim Musikhören oder nebenher Fernsehen oder was es halt eben alles so gibt, muss ich ja tatsächlich beim Lesen die Klappe halten. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss wirklich den Gedanken eines anderen Menschen lauschen, mich hineinversetzen, diese Gefühle vielleicht ein Stück weit mit durchleben und es ploppt nichts auf, es macht nichts anderes und jeder kennt es ja auch, dass es was ausmacht, ob ich etwas auf Papier lese oder ob ich das auf einem Bildschirm lese. Das hat was mit Merkfähigkeit zu tun, das hat auch was mit einer bestimmten Ruhe zu tun. Zum Beispiel geht es mir zumindest so, dass wenn ich eine Zeitung lese und einen Zeitungsartikel wirklich in Print lese, dass ich das ziemlich gut erinnere. Und wenn ich jetzt aber so denke, irgendwie, ob ich jetzt, was weiß ich was, Zeit Online oder bei FreeFM irgendwie durchscrolle, ich habe ehrlich nach einer Stunde gar keine Ahnung mehr, was ich da eigentlich gelesen habe oder irgendwie so und es bleiben so eher so Fetzen hängen und so. Und das ist ja ganz spannend, weil die Skandinavier die ja komplett erstmal auf Digitalisierung gesetzt haben, eben auch mit Pads und so weiter im Unterricht, ja jetzt komplett zurückrollen, weil sie diese Erkenntnis auch haben, dass es eigentlich nicht funktioniert und dass es stark in dieser Merkfähigkeit irgendwie hängt. Also man kann darüber einmal in der Form nachdenken, also was ist eigentlich diese Tätigkeit des Lesens, und ich finde es halt auch mega, wenn man das so aus sozialen Aspekten irgendwie sich mal anguckt und irgendwie so fragt, okay, welche Fähigkeiten verlieren wir eigentlich? Also dieses empathische sich hineindenken, auch in Gedanken, die einem vielleicht selber fremd sind oder Lebenswelten, die man eben nicht hat. Und wie funktioniert das dann als Tätigkeit? Und das andere ist natürlich diese Frage, wie sieht die Zukunft aus? Und dann haben wir ja die große KI-Thematik und diese Frage, werden wir in einer Welt leben, in der wir eigentlich Dinge wissen können als Quelle und Referenz, die nicht veränderbar sind. Und wenn das so sein sollte, dass wir sozusagen eigentlich, und wir erleben das ja schon in dieser extrem schnellen Entwicklung, dass wir eigentlich nicht mehr wissen, was ist fake, was ist nicht fake, was sind echte Artikel, was ist nicht. Und wir können diese Referenzen, also wenn man jetzt ChatGPT fragt, die sagt morgen das, übermorgen das, wir wissen nicht mehr, was diese Quellen sind. Und dann ist das Buch ja zum Beispiel ein Medium, was erstmal unveränderbar ist. Das wird übrigens auch interessant sein für Musik. Diese Frage, wird es Dinge geben, die man zum Beispiel nur noch auf Platte kriegt, dass sie nicht in diesem Universum stattfinden, wo sie ständig neu generiert werden, in KI-Welten abtauchen und wo ich einfach diese Echtheit am Ende nicht habe. Und ich glaube, dass das Buch vielleicht eine große Zukunft hat in der Frage, welches Medium haben wir, was der digitalen KI-Welt entzogen ist und unveränderbar ist.
Das ist ein interessanter Gedanke. Also ich kann es insofern ein bisschen nachvollziehen, wenn ich mal dran denke, ich habe mir es auch überlegt auf der Fahrt hierher, welches Buch habe ich eigentlich als letztes gelesen und was hat das mit mir gemacht? Es war Nachtzug nach Lissabon. Ich war hin und weg von diesem Buch und das hat mich richtig, wie du sagst, richtig reingezogen und das wäre echt am Bildschirm nicht gegangen und ich glaube auch als Hörbuch hätte es zumindest bei mir, obwohl ich ein sehr auditiver Mensch bin, hätte es nicht funktioniert. Das ist so ein bisschen mein Gefühl gewesen an der ganzen Geschichte. Und dann kommt eben noch dazu, klar, das Haptische, es ist halt ein Buch. Ja? Also auch diese E-Book-Reader, die haben das nicht ersetzt. Mit denen bin ich gar nicht klargekommen, da habe ich mich wirklich nicht dran erfreut. Und wenn man halt so ein Buch hat. Und auch noch etwas ganz Lustiges, was heißt nicht lustig, du kannst das bestimmt nachvollziehen, weil du ja selber auch eine Buchhandlung hast, schon der Geruch von Büchern, von der Bücherei, von der Buchhandlung und so weiter. Es ist doch herrlich. Ja, das Buch und was man liest und wenn man sich mit Leuten unterhält, Kontakte, vieles läuft ja heute über Social Media, also ich nehme mich da nicht aus, also viele Leute, die ich vor allem international kenne, ja okay, halt über Social Media, aber es ist auch was ganz anderes, muss ich mal sagen, wenn ich dann zum Beispiel jetzt im September in Ljubljana bei einer Konferenz war und die Leute dann wirklich mal live erlebe. Wie sind so deine Erfahrungen mit Social Media, mit dem persönlichen Kontakt zu Menschen?
Ja, ich glaube, dass natürlich durch die Corona-Zeit eine große gesellschaftliche Bewegung gab, in dem wir alle vielleicht ein Stück weit verlernt haben, dieses soziale Leben, was es davor gab, so zu leben. Und insbesondere trifft es natürlich auch die Kultur. Man merkt es ja, es gibt ein Clubsterben, es gibt ein Buchhandlungssterben, es gibt ein Live-Club, also praktisch nicht nur die Elektro-Club, sondern auch ein Live-Club-Sterben. Also da passiert ja ganz viel. Und das hat ja damit zu tun, dass Menschen immer weniger rausgehen. Und ich glaube auch, dass so dieses Erlebnis sozusagen dieser ewigen Dauerbespaßung. Also es gibt ein unfassbar tolles Buch von David Foster Wallace, das heißt Infinity Jest, unendlicher Spaß, ist irgendwie unfassbar kompliziert zu lesen, ist so der Höhepunkt vielleicht der amerikanischen Literatur der Nullerjahre. Und gleichzeitig ist es natürlich ein fantastisches Buch. Es ist grandios und David Foster Wallace hat vieles vorausgesehen, was jetzt eigentlich so eintritt. Also zum Beispiel ist die Freiheitsstatue wird verkauft, weil die Jahre, also wir haben keine Jahreszahlen mehr, sondern wir haben Werbejahre, also das heißt sozusagen, das Jahr heißt dann immer so, wie die Firma dieses Jahr gekauft hat. Und dann gibt es zum Beispiel das Jahr der Inkontinenzunterwäsche und die Freiheitsstatue trägt eine Windel.
Okay.
Und es gibt aber, und deshalb heißt es eigentlich Unendlicher Spaß, gibt es einen terroristischen Anschlag und es ist ein Film, der in Dauerschleife läuft und die Leute, die diesen Film sehen, können sich nicht mehr davon wegbewegen und werden davon so süchtig, dass sie nicht mehr essen, nicht mehr trinken, nicht mehr rausgehen, sondern tatsächlich sozusagen mumifiziert werden in ihren Sesseln.
Mumifiziert?
Das ist auf der einen Seite irgendwie total hart, auf der anderen Seite, wenn man sich das so anschaut, also wenn man so sein Smartphone hat, dann wie so ein Alltag eigentlich teilweise aussieht, wie viel Stunden Kids irgendwie auch an ihren Handys verbringen und vor Streamingdiensten, dann ist es ja nicht so weit weg. Und ich meine, jeder, der mal irgendwie dann auf Social Media irgendwie bei Instagram oder so durchgeht und dann irgendwie so nach 3 Stunden merkt so, wow, das waren jetzt 3 Stunden und eigentlich ist nichts passiert. Ja. Es ist gar nichts passiert und man einfach nur in diesem Dopaminrausch-Algorithmus durchgehasht ist, ahnt das irgendwie. Und ich glaube halt, dass dieses Erlebnis vergessen wurde, wie was es ausmacht, wenn man zum Beispiel auf ein Konzert geht, und ich meine nicht diese Riesen-Events, sondern wirklich, wenn man auf ein Konzert geht mit 100, 200, 300 Leuten vielleicht, wie intim das ist, was da passiert zwischen Musiker und Publikum oder auch bei einer Lesung den Autoren zu begegnen, dass das Leben inspiriert sein kann und man andere Wege geht und dass es eben nicht aussieht wie ein Instagram-Selfie oder ein TikTok-Video oder irgendwie so, sondern dass das Leben eigentlich, und das muss man sich ja schon fragen, worum geht's eigentlich, glaube ich, schon daraus besteht, Menschen zu begegnen und Freude zu schenken und Freude irgendwie zu empfinden. Und ich glaube, dass das in diesen Live-Erlebnissen, dass das aber auch durch Bücher, dass das durch echte Nahbarkeit entsteht. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses, ich nenne es mal Digital Fallout, wir ja alle für uns merken, dass es uns unfassbar leer und arm auch macht. Und das fängt an bei der Sprache, hört auf in dem Bedürfnis, Menschen tatsächlich empathisch eben irgendwie wahrzunehmen. Und das merkt man ja gesellschaftlich. Mhm. Und das hängt, glaube ich, schon sehr stark mit Social Media und der Digitalisierung zusammen.
Mhm. Gibt es übrigens jetzt aktuell auf Arte eine Doku, da geht es um den Zusammenhang, wie du sagst, Dopamin und Social Media, dass das ganze Zeug halt hochgradig süchtig macht in irgendeiner Weise. Weil man möchte halt wieder das Dopamin, das ist ja so, fühlt sich ja so super toll an. Wenn wir jetzt gerade so wieder bei dieser Kultur, beim Lesen sind, wie erlebst du das eigentlich in der Buchhandlung? Sind es mehr Leute, andere Leute, weniger Leute? Wie sieht es da aus?
Also es ist schon so, dass es, es gibt tatsächlich auch einen echten Lesetrend. Also es ist auch das, was wir so BookTok oder so nennen, dass viele junge Menschen tatsächlich auch wieder anfangen zu lesen. Das ist aus anderen Gründen eben heraus, wie es vielleicht mal früher war, aber was schon ein wichtiger Grund ist, ist gerade dieses Digital Detoxing. Es ist dieses irgendetwas zu finden, was Sinn macht. Also das ist so das, was ich so merke. Und das gibt es. Und das sind jetzt nicht nur irgendwie alte Menschen, die sozusagen wie in so einer Retro-Welt in einen Retro-Laden gehen und sozusagen irgendwie so dann sich da so um sich selber drehen alle, sondern ich merke schon, dass da ein riesengroßes Bedürfnis da ist und dass es einfach auch, naja, also es ist halt jeder, der mal in seinem Leben Liebeskummer hatte, eine Lebenskrise, um Dinge, die mehr als nur Oberfläche waren, weiß, dass es dass wenn man dann zum Beispiel Musik hört, dass es einem unfassbar viel geben kann. Wenn man ein Buch findet, was dann sozusagen eine Geschichte erzählt, in der man sich auch in dieser Welt vielleicht verstanden fühlt, ein Buch findet, was einem große Fragen aufwirft und vielleicht manchmal auch große Antworten gibt, dass das extrem inspirierend ist und dass man da als anderer Mensch rausgeht. kommen kann. Und ich habe schon das Gefühl, dass es da gerade so eine Bewegung gibt, die auf der Suche ist. Also ich sage nicht, dass das eine riesengroße Bewegung ist und irgendwie 80 Millionen Leute
losmarschieren.
Aber ich habe das Empfinden, dass es diese Suche gibt und dass das Buch und Kultur im Allgemeinen ein extrem gutes Angebot ist, um was Sinniges in seinem Leben zu finden.
Mhm. Ja. Finde ich jetzt überhaupt ein tolles Stichwort. Book Talk, das habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Das ist natürlich ein Kunstbegriff, aber ja, irgendwie ganz witzig, so diese Jugendkultur. Aber es ist eben Book.
Ja, ja, nein, das ist eine Riesengeschichte, die, also es geht da eigentlich so um 14-, 16-Jährige, die wirklich ihre Bücherregale, ihre Bücher, die sie lesen und so vorstellen. Das ist nicht alles immer Hochliteratur oder so, aber es ist überhaupt nicht wichtig, weil es eine Beschäftigung ist mit etwas, was außerhalb eigentlich dieser reinen, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, Nonsens-Bubble irgendwie stattfindet.
Es ist ja schon fast provokativ. Ich habe mir auch gedacht, wie würden die Leute jetzt gucken, ich soll es jetzt wirklich mal ausprobieren, dass ich mich jetzt mal wirklich wieder mit einem Buch in die Straßenbahn setze. Was wird da wohl passieren?
Also es ist natürlich so, wenn man sich jetzt mit einem Buch irgendwo hinsetzt, dann ist es eine gute Frage, was passieren würde. Aber es gibt tatsächlich, es hat angefangen in New York, dass Leute, vor allem lesende Männer, also das heißt dann Hot Dudes Reading, es ist ein riesengroßer Instagram-Kanal tatsächlich, Männer, die lesen, fotografiert wurden und sozusagen Hot Dudes Reading. Und das ist tatsächlich das Buch ist ein Sexsymbol. Das ist einfach wahr. Und das ist, genau, das ist praktisch das neue Rock'n'Roll.
Okay.
Ja, so, also das ist, genau, also sagen, die neue Definition von sexy ist, wenn du echt einen guten Tee trinkst und liest.
Okay. Mit dem Tee trinken ist in der Straße ein bisschen schwierig, okay, man kann, aber das sieht man ja nicht, was jetzt in der Kanne drin ist, das könnte ja auch was anderes sein. Aber ein Buch lesen kommt natürlich schon auf den Titel an, klar, aber ja, es ist mal ein interessantes Experiment. Ja, wie reagieren die Damen oder vor allem welche? Sind es dann eher die Älteren, sind es auch junge Damen oder auch irgendwelche Männer, die einen jetzt hübsch finden oder so? Das soll es ja auch geben.
Ja, total. Und ich finde aber, man kann natürlich eine Menge über Menschen erfahren, wenn man die Bücherregale sieht. Das ist ja auch ähnlich mit Plattenregalen oder so. Also wenn man das sieht, dann kann man einiges erfahren. Und ich kenne Menschen, die bei anderen Menschen als Date in der ihre Wohnung aufgeschlagen ist und die Wohnung wieder verlassen haben, weil das Bücherregal nicht stimmig
war. Ja, gut, so war sie. Da habe ich jetzt eine nette Geschichte. Was heißt Geschichte? Es ist tatsächlich wahr. Also als meine Tochter so, ich glaube 15 war, sie hatte so einen Freund, ich habe ihn dann nicht eingemischt. Vater soll da nicht so reinschwätzen. Und irgendwann hat der mit meiner Tochter Schluss gemacht. Da denke ich, wie kann man um Himmels Willen mit meiner Tochter Schluss machen? Natürlich, meine Tochter sagt immer, Papas finden ihre Töchter immer hübsch und gescheit und so weiter. Okay, und nach 5-6 Wochen, da war sie drüber weg. Und das habe ich daran gemerkt, dass sie gesagt hat, Papa, der wäre eh nichts für mich gewesen. Der hat ja nicht mal Bücher.
Das ist genau. Zustimmen, also sehr gute Tochter.
Und die hat einmal sehr viel gelesen. Und ich muss auch sagen, ich bin auch mit Büchern aufgewachsen. Also so hat schon angefangen, meine Mutter war Kindergärtnerin, hat sie immer vorgelesen. Und dann war auch immer der Wunsch, die Motivation, da ich will jetzt auch selber lesen können. Ja? Und das war auch schon. Und man merkt das auch, da muss ich jetzt wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen als Lehrer erzählen. Je weniger die Leute lesen, ich sehe sie ja immer, früher sind sie in die Flure gesessen, bevor der Unterricht angefangen hat, haben Bücher gelesen. Jetzt daddeln sie auf den Dingern, auf den Handys rum und das merkst du einfach an der sprachlichen Qualität, der zum Beispiel auch der ganz banal der Physikarbeit, die können sie nicht mal richtig ausdrücken. Da denkst du, hä, was wollen uns diese Worte sagen? So, irgendwie so.
Ja, klar, ja.
Ja, jetzt bleiben wir noch ein bisschen bei der Kultur. Es gibt ja immer so dieses Kultur, wird ja auch immer mit Leitkultur, ich sage immer Leit, mit D, aber mit T ist ja richtig geschrieben. Was hat ein Buch mit Kultur, mit der Leitkultur zu tun?
Ja, also ich glaube so mit der, also keine Ahnung, also ich mag den Begriff Leitkultur so überhaupt gar nicht. Also ich finde, das ist auch eine schwer, also das war ein politischer Begriff, der irgendwie aufkam, wo irgendwie die Idee da war, in irgendeiner Art und Weise was aufzuoktroyieren in der Gesellschaft und eine Gesellschaft zu formen und zu meinen, dass jetzt sozusagen, wie heißt der nochmal, unser Food-Influencer aus Bayern,
ach, der Söder, der Markus,
genau, der, ja, okay. Dass dann solche Menschen auf großartige Ideen kommen, was sie für Kultur halten und was nicht. Und ich finde natürlich, dass es so ist, dass das enorm wichtig ist, dass das niemals vorgegeben ist, dass es etwas ist, was entsteht. Aber es gibt keine Leitkultur. Es ist sozusagen so ähnlich, wie wenn wir sagen würden, es gibt Leitgesichter. Also ich meine, es ist ja auch diese Stadtbild-Diskussion irgendwie, wenn man sagen würde, wie sieht denn eigentlich ein deutsches Gesicht aus? Was soll das sein? Also und wir würden sagen, es gibt kein Gesicht, es gibt keinen Fingerabdruck, die sich gleichen. Und dass diese Vielfalt und diese Besonderheit in dem, dass wir alle solche individuellen, auf uns ureigens gebauten Persönlichkeiten sind, ist eigentlich, wenn dann die Leitkultur, dass es das ist. Und das ist ja auch der Ausdruck von Büchern, von dem eine eigene Sprache zu finden, etwas zu finden, wie man seine Gefühle ausdrücken kann. Und das ist ja so enorm eigentlich, dass wir in so einem Reichtum an Menschheit leben dürfen. Hm.
Jetzt, ja, Menschheit, die Welt, Ulm, die Weltstadt. Ja, jetzt ist ja leider, hat sie ja einen Rekord verloren, gell? Wo die witzige Leute sagen, jetzt setz mal einen Stein drauf, dann ist es wieder größer. Ja, wie empfindest du Ulm so als Kulturstadt? Es ist vielleicht jetzt nicht die Kulturhauptstadt, aber wie empfindest du dich, Ulm?
Na gut, also ich glaube, es gibt ja immer sowas, was einen sehr verbindet mit der eigenen Heimatstadt. Also es ist schon so, dass ich oft darüber nachgedacht hatte, Ulm auch wieder zu verlassen, aber es hat was sehr Eigenes, in der Heimatstadt zu leben und zu arbeiten und auch mitzugestalten. Ich glaube, dass Ulm grundsätzlich eigentlich wunderbarste Voraussetzungen hat überhaupt. Es ist eine relativ reiche Stadt. Es ist eine Stadt, die schon, glaube ich, auch um ihren Kulturschatz weiß. Also damit meine ich nicht nur das, was so offenkundig ist. Es sind Dinge wie die kleinen Gassen, das auch eine Art von Kultur ist. Es sind Dinge wie das, was in der freien Szene, wie man das so nennt, in der Kultur irgendwie auch stattfindet und so. Und auf der anderen Seite sind wir, glaube ich, auch in Ulm an so einem Scheideweg, in dessen, wie wird sich diese Stadt weiterentwickeln, wie wird Kultur weiter gefördert, wie sehr wollen Menschen, die in dieser Stadt leben, zum Beispiel an diesen erwähnten Live-Erlebnissen teilnehmen, wie sehr unterstützen sie die unabhängigen Läden und inhabergeführten Läden und gehen da auch wirklich hin, dass diese Stadt eben auch so erhalten bleibt, weil ich glaube, manchen ist es gar nicht so bewusst, was für eine große soziale Aufgabe zum Beispiel in diesen unabhängigen Läden irgendwie und inhabergeführten Läden stattfindet, dass viele alte Menschen, die auch alleine wohnen, die kaufen gar nicht mehr großartig ein. Die haben auch nicht unbedingt das Geld dafür, das zu tun. Aber alleine, wie viele Menschen bei uns in der Buchhandlung vorbeikommen, um nur ein kurzes Pläuschchen zu halten und irgendwie einen sozialen Kontakt zu haben und wie dieser soziale Zusammenhalt, also ich habe oft das Empfinden, dass diese kleinen Läden in dieser ganzen Menge in Ulm wie so ein sozialer Kitt auch irgendwie sind und dieser soziale Kitt wiederum stützt ja dann auch wieder so eine freie Kulturszene und daraus entsteht ja auch wieder Kultur und Räumlichkeiten und so weiter und diese Gemengelage ist gerade gar nicht so einfach einzuschätzen, weil Ulm notwendigerweise leider, aber so in eine ungeheure Baustellenphase hineinrutscht, in der wir ja geradezu abgeschlossen werden von der Außenwelt. Das wird aber tatsächlich, weil es geht bis 2030, das wird eine große Frage sein, welche Läden und Gastronomien werden das eigentlich überleben? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Stadt, also als Stadtverwaltung und als Rathaus schon eigentlich mit der Situation auch selbst sehr überfordert sind und gar nicht so genau wissen, was man jetzt eigentlich tun müsste und wie man tatsächlich zum Beispiel das entwickelt. Also es fängt von Kleinigkeiten an in den Überlegungen, was sind eigentlich die Nöte in diesen Gassen? Was sind eigentlich, also wie kann das eigentlich die nächsten 4-5 Jahre weitergehen, wenn zum Beispiel ein großen Teil der Touristen wegfällt und so? Und ich glaube, dass das echt momentan da sehr wenig Fragen gestellt werden, und ich hoffe halt, dass wir dann nicht in 5 Jahren aufwachen und sagen, oh, wo sind eigentlich diese ganzen kleinen Läden hin, was ist eigentlich mit den Gassen passiert? Und es gibt ja einige Städte, wo das passiert ist, die einen absoluten Leerstand haben und wo die Innenstädte nur noch aus Ketten bestehen, und ich glaube, das ist eine Stadt, in der will man sich nicht unbedingt bewegen, oder das finde ich nicht erstrebenswert.
Ja, ich habe ja vorher bei der Vorbesprechung so ein bisschen erzählt, wo ich mich eigentlich so, ich sage jetzt mal, rumtreibe, wenn ich ins Radio gehe. Ich könnte also zum Beispiel, wenn ich mit dem Zweier gehe, könnte ich ja am Hauptbahnhof aussteigen, aber da will ich gar nicht aussteigen. Ich steige Theater aus und dann kann ich hier durch Sterngasse, Dreikönigsgasse, oder wenn ich irgendwo hin, wo latsche ich rum? Also mal gut, ab und zu manchmal durchs Fischerviertel, wenn ich heimlaufe, aber ansonsten sage ich jetzt mal mein Anführungsstrich Horizont. Und das ist dann halt Herrenkellergasse, Pfauengasse oder lass sein, Hafenbad, Hafengasse. Ihr seid im
Hafengasse.
Ihr seid in der Hafengasse, muss immer einmal auch so bis Frauenstraße und so diese Ecke. Da halte ich mich eigentlich im Wesentlichen auf, und das sind eben diese netten, wie du sagst, inhabergeführten Läden, also nicht diese Superketten. Da gibt es dann auch noch Restaurants, die jetzt nicht zu irgendeiner Systemgastronomie gehören und solche Sachen. Und das muss erhalten bleiben. Welche Stadt hat denn das so verloren?
Ich glaube, zum Beispiel war das, glaube ich, in Augsburg ein starker Schlag teilweise. Aber es gibt einige, also gerade so in der Größe von Ulm, wo wirklich dieser krasse Leerstand irgendwie auch da ist, Memmingen und so. Mhm. Und wo das eben nicht mehr funktioniert. Klar, Memmingen hat diesen Vorteil, die leben natürlich jetzt vom Flughafen mittlerweile.
Ja, okay.
Aber es ist tatsächlich so, dass es kein Selbstverständnis mehr ist. Und ich glaube, dass tatsächlich das alleine aus sozialem Kit heraus sehr erhaltenswert ist, darüber nachzudenken, wie es eigentlich funktioniert.
Was ist aus deiner Meinung, was sollten die machen? Klar, du bist jetzt nicht im Gemeinderat, aber was hast du da für Ideen?
Naja, also ich glaube, dass das Problem natürlich oft ist, ich meine, es gilt jetzt nicht nur für Ulm, es ist natürlich auch irgendwie ganz Deutschland und so, dass Dinge geplant werden, die dann so lange brauchen, und wenn sie dann gebaut werden oder gemacht werden, dann ist es eigentlich schon wieder vorbei. Also ein Beispiel sind ja irgendwie so Situationen wie Malls oder sowas, ne? Also dass wenn sowas gebaut wird, dann ist es heute absolut obskur, sowas zu machen. Aber die ganze Situation am Bahnhof war eigentlich, als es dann gebaut wurde, eigentlich klar, dass das eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß ist, das so zu machen. Und auch, wenn man sich anschaut, also es ist ja so, wir müssen das Rad ja gar nicht neu erfinden. Es gibt Städte wie Wien, die sozusagen grundsätzlich irre begrünen, also auch Häuserwände begrünen, wo es wirklich um Aufenthaltsqualitäten geht, um Ideen, wie eine Stadt grün gestaltet wird auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Städte wie Kopenhagen oder Amsterdam und so weiter, wo es ja auch um Fahrradstädte geht und so, die ja viel weiterentwickelt sind. Also es gibt 1000 Beispiele auch an Kulturstädten und so weiter, wie sowas eigentlich ja funktionieren könnte. Und das finde ich halt immer erstaunlich, dass dann oft so der Eindruck entsteht, dass man das Rad so neu erfinden müsste. Aber muss man ja gar nicht. Nee. Sondern man kann ja auch einfach mal gucken, wer hat denn eigentlich was schon gemacht und wie hat das funktioniert. Und da habe ich das Gefühl, dass sich das tatsächlich in Ulm gerade auch so ein bisschen dreht, dass wir, glaube ich, schon eine Zeit lang so ein Stück weit vor dem Trend auch waren, woher ja auch diese Sache kommt, lebenswerteste Stadt, Tourismusstadt und so weiter und so weiter. Und ich glaube schon, dass gerade wir so ein bisschen da hinten ran geraten und dass da auch viele unmutige Entscheidungen getroffen werden.
Aber insgesamt macht es dann doch Hoffnung, sage ich jetzt immer. Wenn ich dich so höre, es schwingt dann doch irgendwie noch so eine Hoffnung mit, dass man in Ulm doch noch irgendwie den Dreh kriegt, dass es dann doch wieder ein bisschen in Richtung Nummer 1 geht oder zumindest zu den Top 10.
Nee, also es ist relativ einfach. Also sagen, es ist so tatsächlich, also ich mag Ulm sehr und ich bin sehr, 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 sehr gerne da. Und ich mag auch die Ulmer und ich mag, wie diese Stadt funktioniert und welche Größe die hat und wie diese Stadt einfach ist. Und ich glaube, dass es so wie immer ist, dass man eben auch in Familien über Dinge reden muss. Und dass ich glaube, dass den Ulmern ihre Stadt schon sehr am Herzen liegt. Und dass ich da absolut hoffnungsfroh bin, dass wir auch durch Zeiten wie diese gut durchkommen. Ich meine, es sind ja auch politische Fragen im Sinne von, wie wird eine demokratische Gesellschaft, eine freiheitliche Gesellschaft gestaltet? Und es fängt eben bei den Städten an und hört nicht da auf, sondern es fängt da an. Und dass eine Stadt halt eben dadurch existiert, dass Menschen sich begegnen. Das ist Stadt. Und auch bestimmte Orte, die das ermöglichen, das ist ja hier auch mit dem Radio und so weiter, auch mit Free FM so, dass es Orte sind, die da sein müssen und eine große Qualität reinbringen in eine Stadt. Und wenn man sagen würde, okay, Free FM wäre nicht mehr da oder diese ganzen kleinen Läden wären nicht mehr da und so weiter, dann wäre es ein ungeheuerlicher Verlust, der aber so leicht nicht nachholbar ist. Mhm.
Zum Thema Veranstaltungskultur noch eine kleine Vorbemerkung, so ein bisschen auch aus der Geschichte von Radio Free FM. Das Eggis Café hieß ja, ich war vielen, vielen Jahren mal Café Kornhaus Keller oder auch im Volksmund Café Wichtig genannt, weil da alle möglichen Leute, die entweder wichtig waren oder sich für wichtig empfunden haben, sind da hingegangen. Und damals gab es sogar eine Sendung, ich glaube einmal im Monat ist gelaufen von Radio Free FM, der lokalpolitische Frühschoppen. Das war dann immer so eine Live-Sendung, ich glaube immer von 10 bis 12 oder war es von 11 bis 1, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube eher vom 11, weil da hat man immer warten müssen, bis der Gönner aus der Kirche kam. so ein bisschen. Ja, irgendwann war es dann vorbei mit dem Kornhauskeller, dann gab es Kokoschinski und dann habt ihr übernommen. Jetzt die Frage, was macht eigentlich euer Programm so besonders? Worin unterscheidet sich's? Sind es auch gerade Büchergeschichten oder was ist es bei euch?
Ich glaube, das ist so grundsätzlich ja auch um so eine Kernfrage oder wie Goethe gesagt hat, des Pudels Kern geht, warum man Dinge tut. Und es gibt ja auf der einen Seite die Möglichkeit, dass man irgendwie unternehmerisch oder irgendwie tätig wird, um Geld zu verdienen, oder man kann sozusagen Geld brauchen, um Dinge zu tun. Und das ist ja eine grundsätzlich unterschiedliche Geschichte.
Ja, okay.
Und Kokoschinski waren wir auch schon. Wir haben es dann umbenannt. Das hatte dann sozusagen andere Gründe, weil wir irgendwann gemerkt haben, es funktioniert so nicht, wenn wir mit 4, 5 Namen oder so arbeiten irgendwann. Aber dass es immer darum ging, diesen Ort zu schaffen für Kultur. Also sozusagen, es ging nicht vorrangig zu sagen, man macht jetzt irgendwie eine Gastronomie. Also ich meine, wir sind Buchhändler, ne? Also was so. Sondern einen Ort zu schaffen, an dem Kultur stattfinden kann und an der Kultur stattfinden kann, die sozusagen am Beginn dessen ist, bevor es ganz groß wird. Und das ist tatsächlich, hat natürlich so ein bisschen was mit dem sich wie so ein Trüffelschwein durch Dinge hindurchsuchen zu tun, also ob das jetzt irgendwie in diesem Jazzbereich ist. Also wir hatten so eine ganz große Geschichte im Februar, das war Joshua Aiden, und Joshua Aiden hat so seine erste Europa-Tournee gespielt und war so ein bisschen angekündigt als eigentlich Spoken-Word-Lyriker. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, dass sozusagen Spoken-Word-Lyrics auf Englisch in Ulm an einem, das war glaube ich damals ein Dienstagabend, vielleicht, wenn man Glück hat, irgendwie 5 Leute kommen oder irgendwie so. Und Joshua Aiden hat sich dann sozusagen innerhalb kürzester Zeit eigentlich zu einem Megastar entwickelt und hat 5 Deutschlandkonzerte gespielt und nur, also hatte auf einmal sozusagen einen Sidekick-DJ, der in diesem Umfeld von Jamie XX von The XX sehr stark verhaftet ist und deswegen auch sehr bekannt war. Und auf jeden Fall war dann Köln, München sofort ausverkauft, Ulm nicht. Und dann haben die ganzen Kölner und Münchner haben dann praktisch Eges ausverkauft und kamen dann. Und die paar Ulmer, die das dann auch mitbekommen hatten, kamen dann auch noch. Und es war wirklich bis oben hin voll. Und es war auch das erste Mal, dass wir bei einem Dienstagabendkonzert irgendwie darüber nachdenken mussten, ob wir nicht irgendwie jetzt doch Securities vor die Tür stellen müssen, weil es einfach zu voll wird. Und Das ist aber so ein Sinnbild bisschen dafür, weil jetzt hat Joshua Iden, glaube ich, vor einem Monat oder so in der Londoner Philharmonik das BBC-Konzert gehabt. Und wer das kennt, weiß, dass sozusagen, wenn du das Main im BBC-Main-Programm des Londoner Philharmonie-Konzerts spielen darfst, dann hast du das wirklich geschafft. Und war auf der Hauptbühne und Headliner beim Glastonbury mit dabei und so weiter. Also schon richtig, also wirklich eine große Nummer mittlerweile. Und das ist, und da geht es ja gar nicht darum, sozusagen die Leute zu entdecken, wenn sie berühmt sind, sondern sozusagen ein Ort zu sein, wo es darum geht, dass Menschen, die wirklich an dieser, die wirklich künstlerisch tätig sind, also die es wirklich tun müssen und wenn es gut läuft in ihrem Leben auch irgendwann davon leben können, sozusagen einen Ort zu bereiten, wo sie beginnen können. Und dass es eben, glaube ich, ein Unterschied ist, wenn man jetzt irgendwie sagt, wie läuft es, wenn man jetzt einfach Kaffee isst und dann irgendwie Leute auch mal spielen dürfen und so weiter. Was vollkommen gut ist und auch passieren muss, ist es aber natürlich so, dann kann es auch ein Hobby sein. Und mich interessiert eigentlich so dieser Punkt, wo es darum geht, etwas wirklich tun zu müssen und vollkommen egal, was es kostet.
Oh ja. Und das ist bei dir so ein Drang. Also jetzt einfach, es gibt immer so Schlagworte, Kultur ermöglichen. Das ist so dein Ding irgendwo, oder?
Das ja, total. So, ja, das so ist, genau, also es geht genau darum, also Kultur zu ermöglichen, aber Menschen zu ermöglichen. Also du hattest mich vorhin gefragt, ob ich eigentlich selber schreibe und so weiter. Und das war für mich damals tatsächlich eine Entscheidung, das nicht weiter zu verfolgen, weil ich für mich herausgefunden hatte, dass es Menschen gibt, die so unfassbar begabt sind. Und ich gemerkt habe, dass ich glaube, ich verstehe, wie das funktioniert und was es braucht, um dem praktisch auch eine Bühne zu bereiten und diese Atmosphären zu schaffen oder Bücher zu verlegen eben auch und so. Und dass das für mich diese Entscheidung war, mich auf die andere Seite zu stellen und dieses, also wir haben so unfassbar tolle Künstlerinnen und Künstler auf dieser Welt. Und deshalb, ich würde gar nicht sagen ermöglichen, sondern das hat was damit zu tun, zu erkennen, dass man für andere Menschen was tun kann, was einen selber auch glücklich macht, ohne dass es diese Egoismen oder diese Egozentrik in sich hat, sondern dass es um dieses Bereiten etwas geht, um etwas geht, weil man das Schöne und das Wunderbare in anderen Menschen sehen kann, was sie auf diese Erde bringen können.
Ja. Und genau das erfüllt dich jetzt also so.
Oder? Total.
Und da, ja, ich merke es einfach, das ist ein bisschen, also einerseits ist ja Radio ein ganz tolles Medium und auf der anderen Seite denke ich immer, wenn die Leute jetzt das Strahlen im Gesicht des Gastes sehen könnten, dann würden sie das noch besser verstehen. Die Schlussfrage lautet wie immer bei mir, und was habe ich vergessen zu fragen, was möchtest du noch loswerden?
Ich habe eine relativ, also die Frage, die du vergessen hast, ist, wen solltet ihr unbedingt mal in die Plattform einladen.
Okay, ja.
Genau. Und ich finde, ihr solltet in die Plattform einladen, Raya und Herr Sonntag, das ist gerade eine Band, die sich in Ulm, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr gegründet hat, die ganz am Anfang steht, aber wirklich all das, was ich gesagt habe, erfüllt.
Also, okay. Lorena, ich hoffe, du hast gehört und ihr draußen auch. Also, schreibe ich mir nachher auf. Gut, das war die Plattform bei Radio Free FM. Bei uns zu Gast war Rasmus Schöll und es ging im Wesentlichen um das Buch. Ja, dann hoffe ich, dass ihr auch bald ein gutes Buch findet und in diesem Sinne, tschüss, bye, bye, auch und danke, Rasmus, dass du da warst. War für mich eine sehr spannende Sendung. Das war die Plattform bei Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold. Tschüss, bye, bye. Macht's gut.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6.